Je komplexer die Entscheidungen sind, die man zu treffen hat, desto höher ist die Qualität von intuitiven Entscheidungen. Da gibt es sozialwissenschaftliche Studien darüber. Das heißt, bin ich in einer komplexen Welt, mache ich Zahlen, Daten, Fakten, bekomme ich eine schlechtere Entscheidung, als wenn ich das über intuitionsbasierte Methoden mache. Und da gibt es unterschiedliche.
Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich bin Karin Weigel und heute wartet wieder ein spannendes Gespräch auf dich. Mein heutiger Gast ist Marco Schlimpert. Marco war viele Jahre im Top-Management führender Industrieunternehmen tätig und hat dort etwas gemacht, das in vielen Konzernen nach wie vor als unkonventionell gilt. Er hat nämlich Entscheidungen nicht nur mit Zahlen und Fakten getroffen, sondern auch mit einem ganz anderen Ansatz. Ja, und über diesen Ansatz werden wir heute sprechen. Marco ist gebürtiger Wiener und hat Wirtschaftsingenieurwesen und Maschinenbau studiert. Er ist mit einer Französin verheiratet, Vater von drei Kindern und lebt heute in Linz. Sein Lebensmotto lautet: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Diesen Satz, den du sicher auch aus dem Kleinen Prinzen kennst, hat er schon als Sechsjähriger für ein Theaterstück auswendig gelernt, aber wirklich verstanden hat er ihn dann erst einige Jahrzehnte später, wie er mir erzählt hat. Im Februar 2026 ist sein Buch Human Intelligence, wie menschliche Intuition Unternehmensführung transformiert, erschienen. Und darin beschreibt er, warum gute Entscheidungen und eine zukunftsorientierte Unternehmensführung mehr brauchen als nur Daten und Analysen. Ja, und wir sprechen heute darüber, mit welchem ungewöhnlichen Ansatz er in Konzernen Entscheidungen getroffen hat, wie menschliche und künstliche Intelligenz einander sinnvoll ergänzen. Ja, und warum ausgerechnet das, was viele lange Zeit als unprofessionell und zu weich belächelt haben, nun wohl zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden wird. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen, Marco. Ich freue mich, dass wir heute die Chance haben, hier über ein sehr spannendes Thema zu sprechen. Ich möchte jetzt auch noch gar nicht so großartig verraten, worum es gehen wird. Die erste Frage, die ich meinen Gästen stelle immer, ist die Frage nach ihrem Berufswunsch als Kinder und Jugendliche. Das heißt, was wolltest du denn als Kind oder Jugendlicher werden? Und was hat das mit dem zu tun, was du heute machst?
Grüß dich, liebe Karin. Es freut mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast bin. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, das ist heute ein ganz ein spezieller Tag bei dir im Podcast und die Frage, was wollte ich werden? Mein erster Berufswunsch war, ich wollte Eisenbahnfahrer werden und zwar Straßenbahnfahrer. Warum? Ich bin mit meiner Mutter nach Floydsdorf gefahren, bin in die 26er Straßenbahn in der Donaufelder Straße eingestiegen und immer ganz vorne. Mich haben beim Straßenbahnfahrer die Knöpfe und die Lichter so fasziniert. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte auch einmal auf so einen Knopf draufdrücken dürfen. Und so also ein Riesenzug, für mich war das ja riesengroß, ich war damals gerade mal 6 Jahre alt, auch als Fahrer fahren. Und das war mein erster Berufswunsch.
Straßenbahnfahrer. Ja, hatte ich noch nicht, bist du der Erste. Was hat das mit dem zu tun, was du heute machst oder was du dazwischen vielleicht auch gemacht hast?
Naja, es hat sich dann schon gewandelt, dieser Wunsch, weil mein Vater ist viel auf Reisen gewesen und hat mir erzählt, wie er mit den Flugzeugen da herumfliegt, beziehungsweise als Passagier. Und damals als Kind hat er mir gesagt, ja, er ist Tourist. Ich war dann total schockiert. Er hat gesagt, du bist Terrorist, Papa. Also ich habe Tourist mit Terrorismus verwechselt. Nein, nein. Und dann hat er mich beruhigt, indem er so die Geschichten erzählt hat, wie er ins Cockpit gegangen ist, dass es dann noch mehr Knöpfe gibt. Und dass dann noch mehr Lichter sind. Und dann war ich so fasziniert, er hat mir dann ein Bild gezeigt. Dann habe ich gesagt, das ist ja noch cooler als Straßenbahnen. Also ich will ab sofort Pilot werden. Und noch dazu kann ich die Welt bereisen und die Welt kennenlernen. Ja, dann wollte ich Pilot werden und das war mein Wunsch bis zum 18. Lebensjahr. Ich habe alles dran gesetzt, was man da nur machen kann. Vorbereitung, um bei der Aufnahmeprüfung von der Austrian Airlines aufgenommen zu werden. Und es hat dann halt leider nicht geklappt. Aus medizinischen Gründen, wobei die eigentlich nicht da waren. Es war eine Fehldiagnose von einem Neurologen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe mir dann damals die Frage gestellt, Marco, was willst du denn wirklich? Wieso wolltest du denn wirklich Pilot werden? Und die Antwort war ganz klar, ich wollte die Welt kennenlernen. Weil mich hat das einfach nicht nur fasziniert, dass da Knöpfe drinnen sind, sondern dass man mit einer Maschine irgendwo starten kann und wenige Stunden später ganz woanders landet, neue Menschen, neue Kulturen erleben darf. Und das wollte ich. Und leider ging das jetzt nicht mehr. Und dann weiß ich noch ganz genau, die Aufnahmeprüfung war, also die medizinische Aufnahmeprüfung war in Graz und alle Befunde waren perfekt. Da muss man dann nämlich so ein paar Befunde mitnehmen. Kompletter Check. Nur dieses Elektroenzephalogramm, da war anscheinend irgendwo ein kleiner Ausreißer, wo der Mediziner gesagt hat, das passt halt nicht. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe geweint mit 18, die ganze Strecke von Graz nach Wien. Und ich weiß noch ganz genau, als ich dann in Wien angekommen bin, bin ich ins Bad gegangen, habe in den Spiegel geschaut, ganz tief in die Augen. Und dann habe ich mir geschworen, ich werde die Welt anders kennenlernen. Nämlich in meinem Beruf. Trotzdem. Und was mache ich da? Ich werde Technik studieren. Irgendwas Technisches, weil dann werde ich in der Industrie oder in Unternehmen arbeiten, die mir es ermöglichen, die Welt zu bereisen. Und so war es dann auch. Und ich habe nach dem Studium immer Jobs angenommen, wo ich die Welt kennenlernen konnte. Also mein erster Job war, ich wollte nie Unternehmensberater werden, war dann halt, weil die gesagt haben, ja, wir haben Projekte in Frankreich. Und ich wollte unbedingt wieder nach Frankreich, weil ich dort studiert habe. Und habe mir gedacht, ja, ist ja cool. Meine Frau, meine Freundin damals war in Wien, hat noch ihr Studium fertig gemacht. In der Zwischenzeit kann ich unter der Woche mal in Frankreich arbeiten. Ja, und so hat das eine das andere gegeben, weil dort, wo ich dann gearbeitet habe, haben die mich dann gefragt, das war in einem Konzern, ob ich nicht Lust und Laune hätte, 4 Monate in die USA zu gehen. Ich war noch nie in den USA, habe ich gesagt, ja, sofort, mache ich. War ich dann 4 Monate für ein Maschinenbauunternehmen in den USA und dort war die erste Aufgabe, du schaust jetzt den Einkaufsleiter vor Ort an, der ist 55, ich war damals 28. Und wenn da nichts taugt, dann schmeißt ihn einfach raus. Das war mein Auftrag.
Wow, das ist schon ein ordentlicher Auftrag.
Ja, mit 28. Und ich habe mir damals gedacht, ich schmeiße keinen 55-Jährigen raus. Wie komme ich dazu, dass ich als 28-Jähriger einen 55-Jährigen rausschmeiße? Das geht ja nicht. Jetzt fliege ich dorthin und schaue mir an, was Sache ist, weil es gibt irgendeinen Grund, warum unter Umständen die Münchner sagen, weil es ist ein Münchner Konzern, dass die Performance nicht passt. Ja, dann bin ich halt angekommen und der Bob Joe, hat mich abgeholt und ich habe gewusst, dass er weiß, dass ich weiß. Also das war so eine ganz komische Situation. Und am nächsten Tag habe ich dann zum Bob gesagt, Bob, zeig mir mal, wie du Einkaufscontrolling machst. Weil er war dort der Einkaufsleiter. Und dann hat er ihm gezeigt, wie er mit Excel umgeht. Also sowas habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen. Und ich habe dann gefragt, ich habe mir gedacht, du bist Amerikaner, Bob, und Excel ist eine amerikanische Software. Wieso kannst du das nicht gescheit anwenden? Also für die Zuhörerin, das war so, er hat zum Beispiel eine Zahl in eine Zelle reingeschrieben, dann eine zweite Zahl in die Zelle darunter, hat den Taschenrechner genommen, diese beiden Zahlen addiert und das Ergebnis in die dritte Zelle darunter reingeschrieben. Total lustig. Ich habe dann zum Bob gesagt, mach mal einen Deal. Ich mache dir den ganzen Excel- und Controlling-Mist, wenn du mir zeigst, wie man verhandelt. Ja, und das war's dann auch. Er ist darauf eingestiegen, er hat sich irrsinnig gefreut, ich habe mich irrsinnig gefreut und in den 4 Monaten haben wir die besten Einkaufsverhandlungen erzielt im gesamten Konzern und ja, also da waren alle total baff, wie das funktionieren kann. Ja, und ich habe dabei verhandeln gelernt. Und der nächste Schritt war dann, haben die mich gefragt, ob ich nicht gleich den gesamten Einkauf übernehmen möchte. Dazu kommen dann halt Indien und China. Ich war noch nie in Indien, ich war noch nie in China, also ja, natürlich. Und so hat das eine das andere ergeben. Und jedes Mal, wenn ein Jobangebot da war, wo ich ein neues Land kennenlernen konnte, habe ich es einfach angenommen. So ist die Karriere entstanden.
Ist die Karriere entstanden, die dich denn ja wirklich ins Top-Management eines österreichischen Industrieunternehmens geführt hat, wo du viele Jahre tätig warst und mit sehr, ich würde jetzt einmal sagen, für die Businesswelt revolutionären Ansätzen einiges bewirkt hast. Und du hast ja dann das Unternehmen vor, ich glaube, ein, 2 Jahren verlassen und bist jetzt selbstständiger Unternehmensberater und hast in der Zwischenzeit auch ein Buch darüber geschrieben, was du dort gemacht hast. Dieses Buch heißt übrigens Human Intelligence und ist heuer im Februar, also Februar 2026 erschienen. Und was ich jetzt gerne von dir wissen möchte, ist, worum geht's da genau? Und was ist dir ein Anliegen mit diesem Buch? Beziehungsweise was war dir denn durch den Einsatz dieser vielleicht sogar revolutionären Methode ein Anliegen im Unternehmen?
Bevor ich die Frage konkret beantworte, nur ein kurzer Background. Ich bin ein totaler Zahlen, Daten, Fakten Mensch. Und die Zahlen, Daten, Fakten im Einkauf, da machst du Einkaufsanalysen, dann schaust du, wie sich das Einkaufsvolumen entwickelt, führst Verhandlungen durch, trackst die Verhandlungen, machst das Controlling, schaust, welche Effekte du hast. Das war eigentlich eine Notwendigkeit, um auch die Performance im Einkauf einfach mal darzustellen. Als ich dann bei dem börsennotierten Konzern gelandet bin, war es dann so, am Anfang war es total unstrukturiert dort. Dann hat es Managementwechsel gegeben und dann ist Struktur reingekommen, was ja sehr, sehr gut ist, weil du brauchst ja auch eine gewisse Controlling-Struktur. Nur irgendwann einmal ist diese Analyse so ausgeartet, dass es in eine Paralyse geendet hat. Und die Organisation die meiste Zeit mit PowerPoints und Excel-Analysen beschäftigt war, egal was. Du machst ein Projekt hier, musst das analysieren. Du machst ein Investitionsthema dort, musst das analysieren. Dann musst du Performance Management für deine Mitarbeiter machen, musst du sie analysieren. Und wir haben komplett vergessen und verlernt, worum es denn wirklich geht in der Wirtschaft, nämlich um die Beziehungen zwischen den Menschen. Mein Sohn hat mich mal gefragt, Papa, wieso existieren Unternehmen? Und ich habe zu ihm dann versucht, war er 7 Jahre alt, ich habe versucht, eine einfache Antwort zu geben. Und meine Antwort war, naja, Unternehmen existieren deswegen, weil zwei oder mehr Menschen etwas gemeinsam unternehmen, was sie alleine nicht können und damit Geld verdienen. Dann habe ich gesagt, aha, das ist interessant. Zum Beispiel habe ich gesagt, ja, Fasern produzieren oder Maschinen produzieren kann ich nicht alleine, aber mit anderen Menschen gemeinsam kann ich das. Ja, und was ist dann dein Job? Papa, habe ich gesagt, dann war das nächste Thema, ich meine, Pilot oder Straßenbahnfahrer ist einfach zu erklären, weil da braucht man das Wort sagen und jeder weiß, was das ist. Aber erklär doch einmal bitte einem 7-Jährigen, was ist ein Manager? Dann habe ich gesagt, naja, ich höre den Menschen zu, höre zu, welche Sorgen sie haben, nehme diese Sorgen ernst und versuche ihnen diese Sorgen wegzunehmen, dass keine Konflikte da sind, damit die Menschen eben besser zusammenarbeiten können. Dann sagt er, ah, wenn die dann besser zusammenarbeiten können, dann verdient dem Unternehmen mehr Geld. Ich sage, ja, genau das ist es. So, und ich habe halt gemerkt, dass diese Form der Zusammenarbeit, nämlich das Zuhören, das empathisch sein, die Intuition zulassen, weil manchmal gibt es Situationen, da muss man Entscheidungen treffen und da fühlt sich das ganz komisch an, aber ich kann es einfach nicht beschreiben. Und in den Situationen war ich auch im Vorstand. Da hatten wir Vorstandssitzungen, da sollten wir irgendwie ein Investitionsvorhaben entscheiden. Und ich habe dann gesagt, ich kann dem nicht zustimmen. Dann war natürlich die Frage, warum? Da sage ich ja, es fühlt sich komisch an und ich kann es momentan nicht erklären, aber weil ich es eben nicht erklären kann, möchte ich jetzt auch nicht meine Zustimmung dazu geben. Dann haben die mich alle blöd angeschaut. Und da habe ich gemerkt, in komplexen Situationen ist es so wichtig, nicht nur die Zahlen, Daten, Fakten zu haben, weil du kannst 20.000 verschiedene Business Cases haben. Du wirst aber trotzdem nicht auf das Essenz kommen. Und ich habe damals schon so ein bisschen ein Körperempfinden gehabt, wo sich einfach was komisch angespürt hat. Da wollte ich dann mehr wissen. Ja, als reiner rational denkender Mensch wollte ich mehr wissen und bin draufgekommen, dass die menschliche Intuition ein wichtiger Entscheidungsimpulsgeber ist. Oder Impulsgeberin, die in der aktuellen Wirtschaftswelt komplett vernachlässigt wird. Ja, und da waren so die ersten Gedanken, wie kann ich Intuition sichtbar machen? Und irgendwann bin ich dann auf die Systemaufstellung gekommen, im Familienkontext. Und das war wie ein Geschenk aus dem Himmel, weil ich mir gedacht habe, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, ich musste dann üben und dann habe ich mir gedacht, ich werde jetzt keine sozialtherapeutische Kanzlei oder na, wie sagt man
Ja,
da, Praxis, ja,
Praxisaufgaben.
danke, Praxis, ja, eröffne, ich bin ja Manager, kann man das nicht auch verwenden in Unternehmen? Und dann habe ich das halt ausprobiert mit enormen und erstaunlichsten Effekten. Und das erste Projekt, lustigerweise, Karin, war ein SAP-Einführungsprojekt. Das war die allererste Aufstellung.
Würde sich sicher großartig eignen, kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, das war total spannend und ich sage es deswegen, weil du ja diesen Hintergrund auch hast, so von ganz, ganz früher, von deinem ehemaligen Leben. Und dann haben wir auf einmal gesehen, ein Projekt, das so überhaupt nicht weitergeht. Du weißt, wie das ist mit SAP-Projekten. Da hat man ja ganz, ganz viele Widerstände und dann auf der einen Seite will man Standards reinbringen, auf der anderen Seite geht das nicht. Und dann gibt es ja ganz, ganz viele Widerstände und die Projekte dauern dann Ewigkeiten oftmals. In den seltensten Fällen gehen sie on time, on budget. Und wir haben es dann aber geschafft, on time, on budget, mit eben der Aufstellung, wo wir erkannt haben, was sind denn da so die Themen?
Für die, die mit Aufstellungsarbeit noch nicht so vertraut sind, wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Ja?
Es ist so, also das ist ja wirklich komplett spooky, ja. Man hat ein Problem und das Problem wird nicht rational gelöst, sondern über Körperempfindungen, um es mal kurz zu machen. Und man hat jetzt ein Problem, das hat natürlich unterschiedliche Ursachen oder unterschiedliche Einflussfaktoren. Und für jede dieser Ursachen und Einflussfaktoren wählt man einen Menschen aus, der sich dann einfach in den Raum hinstellt und über Empfindungen spricht.
Also so zutiefst persönliche Wahrnehmungen, die man hat.
Genau, Wahrnehmungen, die man hat, die anders sind als normal. Und mit diesen Wahrnehmungen kann man dann Rückschlüsse ziehen, warum zum Beispiel das SAP-Projekt nicht funktioniert. Im konkreten Beispiel, damit das konkret wird. Das SAP-Projekt, da haben wir folgende Elemente: das Projekt an sich, der Projekterfolg, der Projektleiter, die Befürworter und die Projektgegner. Und dann haben wir einfach einmal so die Leute in den Raum aufstellen lassen, die haben dann gewusst, wen sie darstellen. Und durch gezielte Fragestellungen haben die dann ihre Empfindungen beantwortet. Und die Empfindungen können sein, ich fühle eine Schwere oder ich habe Kopfschmerzen oder dieser Typ da drüben geht mir auf die Nerven, aber ich weiß jetzt gar nicht warum, weil normalerweise mag ich den, aber jetzt, wo ich da stehe, geht mir der total auf die Nerven. So, und das war zum Beispiel der Repräsentant der Projektskeptiker, hat gegenüber dem Projektleiter gesprochen, so. Und interessanterweise im realen Leben sind das gute Freunde. Aber in diesem Kontext auf einmal war hier so eine komische Situation. Naja, und zum Schluss ist eben rausgekommen, der Projektleiter soll sich mehr rausziehen aus dem Projekt und die Befürworter für ihn arbeiten lassen, die Befürworter des Skeptiker ins Boot holen und bei Projektbesprechungen dafür sorgen, dass alle sich wohlfühlen, aber diesen Projektplan, diese Meilensteine und Aktivitätsthemen durchzugehen, das soll einer der Projektbefürworter machen, weil der sozusagen dann auch als Bindeglied zwischen den Skeptikern und dem Projekt selber ist. Und alleine nur diese kleine Intervention, das klingt jetzt so ein bisschen, ja, machen wir halt einmal. Nur vorher musst du erst einmal draufkommen, dass das ist. Und in dem Moment, wo wir das gestartet haben, auf einmal war das Projekt pünktlich fertig und es hat keine Reibereien mehr gegeben.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen, verschiedene Personen übernehmen Rollen,
Übernehmen Rollen, genau.
spüren in dieser Rolle dann plötzlich Zusammenhänge, Themen, die sich
Genau.
auftun, haben vielleicht auch Körperempfindungen und reden dann darüber. Und aufgrund dieser Wahrnehmungen, die man dann plötzlich in dieser Rolle hat, ergibt sich dann ein Bild, das sozusagen jenseits des faktischen und zahlenbasierten ist, nämlich diese andere Ebene, die aber auch immer noch da ist, ne? So kann man sich das, glaube
Absolut.
ich, ja,
Genau.
schreiben,
Und
ne?
da kann man dann genau feststellen, woran liegt es jetzt wirklich, warum etwas nicht funktioniert. Und das ist jetzt ein relativ banales Beispiel, aber es geht hin bis zu komplexen Beispielen. Du hast ein Qualitätsproblem einer Produktionsanlage, hast 50 mögliche Kernursachen und du möchtest gerne die eine herausfinden oder die zwei, die es wirklich sind. Man kann das aufstellen. Bis hin zu Technologieentscheidungen. Du möchtest irgendwo etwas aufbauen. Wir hatten ein Werk in England, wo wir eine Kläranlage hingebaut haben. Die Prozessingenieure haben 11 unterschiedliche Technologien gehabt, aber haben jetzt nicht gewusst, welche die beste ist. Wir haben es aufgestellt, zwei herausgefunden und eine von den beiden wurde dann umgesetzt, on time, on budget und es hat funktioniert. Das erste Mal überhaupt. Du kannst aber auch sogar Business-Szenarien dir anschauen. Du machst eine Strategie für dein Unternehmen. Und jetzt ist doch immer die Kernfrage, wirkt denn die Strategie auch in 2 Jahren oder in einem Jahr? Kommen die erwünschten Resultate? Und das kann ich heute schon aufstellen und heute schon austesten, ob in der Zukunft die Resultate wirksam werden. Und das klingt natürlich total absurd, wenn man das zum ersten Mal hört. Nur, wie gesagt, ich bin Techniker, Maschinenbauer. Ich habe mich dann auch massiv mit Intuitionsforschung beschäftigt, mit Quantenphysik. Wie funktioniert so auch die Natur mit Philosophie beschäftigt und eben daraus versucht, eigentlich eine wissenschaftliche Abhandlung zu machen. Bin dann sogar zur TU Wien gegangen und habe einen Professor gefunden, der mich unterstützt. Wollte schon beginnen mit meiner Dissertation, bis ich dann draufgekommen bin, das hat mir ein anderer Dissertant erzählt, hat gesagt, Marco, die Dissertation werden nachher nur 3 Leute lesen.
Schreib lieber ein Buch.
Naja, und dann habe ich gedacht, wieso soll ja, ich habe dann echt gedacht, wieso mache ich diese Lebenszeitverschwendung für mich jetzt, ja, dass das danach nur 3 Leute lesen. Ich will, dass das mindestens 300 Leute lesen. Also schreibe ich ein Buch. Ja, und daraus ist dann eben das Buch entstanden, wie man Systemaufstellung in und Industrieunternehmen anwendet, wie man Intuition wieder greifbar und sichtbar macht und eine neue Art, also neue Art, aber eine andere Art der Führung, nämlich eine potenzialfördernde Art von Führung, weil in den meisten Industriekonzernen werden die Menschen als Kosten gesehen. Ich habe Menschen immer als Potenzial gesehen, dass ich fördern möchte. Und das steht alles im Buch drinnen, kombiniert mit meiner persönlichen Geschichte, mit Industrie-Stories, aber auch, weil ich Pilot trotzdem geworden bin,
Genau, ja.
mit Stories aus der
Aus der
Luftfahrt.
Luftfahrt. Und jetzt sagst du ja, du bist Techniker, du bist eigentlich ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Mensch immer gewesen und hast auch in solchen Umfeldern gearbeitet. Jetzt ist ja die Methode der Aufstellungsarbeit, ich meine, das ist nichts Neues, das gibt schon sehr lange, das gibt auch durchaus auch schon im Organisationskontext, aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass es gar nicht so einfach ist, mit sowas in der Businesswelt zu kommen, also auch im Sinne von mit Entscheidungsträgern zu arbeiten. Wie hast du das gemacht, dass man dir zugehört hat, dass man dich ernst genommen hat? Gut, du warst auch in einer gewissen Position, ja, aber trotzdem denke ich, wirst du Leute überzeugen haben müssen, ne? Dass die sich auch einlassen auf das, weil ist ja
Ja,
doch ein bisschen
klar.
wie Glaskugel lesen und so,
Ja,
ne?
genau. Ja, das war ja bei Lenzing genauso und da habe ich auch immer erklären müssen, warum das so ist und wie das funktioniert. Und da gibt es eine ganz klare sozialwissenschaftliche Studie über Entscheidungsfindung. Je komplexer die Entscheidungen sind, die man zu treffen hat, desto höher ist die Qualität von intuitiven Entscheidungen. Da gibt es sozialwissenschaftliche Studien darüber. Das heißt, bin ich in einer komplexen Welt, mache ich Zahlen, Daten, Fakten, bekomme ich eine schlechtere Entscheidung, als wenn ich das über intuitionsbasierte Methoden mache. Und da gibt es unterschiedliche. Und die Systemaufstellung ist eine dieser Methoden. Und sie gefällt mir deswegen so gut, weil sie ein strukturierter Prozess ist, an dem man sich halten kann. Und wenn man sich an den Prozess hält, kommt ein Ergebnis raus. Das ist bei manchen anderen intuitionsbasierten Entscheidungsmethoden sehr stark persönlichkeitsabhängig. Wie gut bin ich intuitiv und wie kann ich mich abschalten und so.
Genau,
Aber in dieser
einlassen.
Systemaufstellung habe ich bis jetzt noch keinen Menschen erlebt, der keine Empfindungen hatte. Und selbst wenn einer keine Empfindungen hatte, war das ja auch ein Zeichen.
Ist
Ja?
das eine Aussage und hat damit zu tun, ne?
Genau. Und deswegen finde ich diese Methode so toll und wie gesagt, man kann nicht nur in die Vergangenheit und Gegenwart schauen, sondern auch in die Zukunft. Und jetzt bin ich natürlich ich habe auch mal also für das Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, mal eben eine Szenarioaufstellung gemacht. Und da habe ich dann halt den Vorstand gesprochen und habe gesagt, ja, du, das ist momentan ziemlich mühsam, Entscheidungen zu treffen, weil momentan prasselt alles auf einen ein. Die Kosten steigen, die Märkte gehen runter, es sind die Unsicherheiten in Geopolitik. Jetzt eine Entscheidung zu treffen, ist ja besonders schwierig. Ja. Wie wäre es, wenn du eine Entscheidung hättest, wo du heute schon wüsstest, welche Effekte sie morgen hat oder in einem Jahr? Ja, das wäre grenzgenial. Das wäre ja die Glaskugel. Sag ich ja, so etwas Ähnliches gibt es auch. Und es ist ja nicht etwas, was jetzt einfach von den Esoterikern erfunden worden ist, sondern da gibt es ja auch Hochschulen, die sich damit beschäftigen,
So ist es
wie zum
ja.
Beispiel das Massachusetts Institute of Technology oder die Universität Bremen oder die Universität Witten-Herdecke. Also das ist jetzt nicht etwas, wo man sagt, Kaffeesud lesen, sondern das ist etwas, was wissenschaftlich erforscht wird. Wenn wir uns darauf einlassen, dann gibt es vielleicht neue Informationen. Hast du Lust dazu? Dann sagt er, ja, wenn du die anderen beiden Vorstände auch überzeugst, dann machen wir das. Ja, und dann habe ich das halt sehr rational kognitiv aufbearbeitet, mit der linken und rechten Hemisphäre, mit Entscheidungsfindung, mit Referenzen von großen Professoren, ob es der Kahneman ist oder der Giga Renzer oder der Otto Scharmer, sogar der Sigmund Freud. Und einfach einmal, es gibt hier einen Prozess, ja, probieren wir das aus. Und dann haben wir es tatsächlich ausprobiert auf Vorstandsebene. Und das war total spannend, weil einen Tag vor der Aufstellung haben die Vorstände abgesagt.
Aha, schau.
Die sind dann doch nicht gekommen.
Ja.
Und das steht dann auch in meinem Buch drinnen. Ich war dann auch glücklich, dass die nicht gekommen sind, weil ich hätte dann echt eine Erklärungsnot gehabt in dem Moment, wo die Vorstände am Boden gelegen sind. Also die Repräsentanten der Vorstände, die sind auch aufgestellt worden, sind dann am Boden gelegen. Und jetzt weiß jeder Systemiker, der damit arbeitet, was das bedeutet.
Ja.
Nur, wie will ich das jetzt erklären?
Also was bedeutet das für die, die sich nicht auskennen?
Also es gibt zwei Möglichkeiten.
Genau, entweder
Entweder
gestorben.
du bist weggegangen vom Leben.
Ja, genau, gestorben
Ja,
oder
also du bist zugrunde gegangen. Du bist
ja.
entweder gestorben oder du bist so fertig, dass du einige Zeit brauchst, bis du wieder aufstehst. Und deswegen frage ich immer, wenn jemand am Boden liegt, wie fühlst du dich? Fühlst du dich jetzt gestorben oder so ausgepowert, dass du dich ein bisschen ausruhen musst? Also zugrunde gehen nennt man das dann auch, also sprichwörtlich. Und oftmals ist es doch so, dass Menschen, die dann am Boden liegen, irgendwann mal wieder aufstehen. Und lustigerweise auch in der therapeutischen Sprache jetzt, wenn du das im Familienkontext machst, ist auch das Thema, wenn Menschen zugrunde gehen, kann man ihnen auch gar nicht helfen, weil sie selbst dieses Erlebnis machen müssen. Was man aber machen kann, ist sie dabei begleiten und dabei zu sein. Aber zu glauben, ich helfe jemandem, bevor jemand zugrunde geht, das funktioniert einfach nicht. Weil bis jetzt immer jeder aufgestanden ist. Manche brauchen ein bisschen länger, manche weniger lang. Ja, und in dem Fall war halt, 2 Jahre später sind die Vorstände entlassen worden. Das heißt, die sind aus dem Unternehmen ausgeschieden, unfreiwillig.
Und du meinst, die haben vielleicht schon gespürt, dass da was, dass sie da etwas sehen, was sie gar nicht wissen wollen?
Na, wir haben in dieser
Rein tief.
Aufstellung 2 Jahre später gemacht, also im Kontextwechsel 2 Jahre später, was passiert da?
Ja.
Und da haben wir die Märkte gesehen, wir haben die Vorstände gesehen und wir haben die Führungskräfte gesehen und all das ist eingetreten nachher. Also das ist, ich habe dann 2 Jahre warten müssen, zugegebenermaßen. Aber es war dann faszinierend, dass ich das dann wieder rausgenommen habe und die Situation beobachtet habe, wie jetzt das System ist aktuell und was wir vorher gesehen haben. Jetzt könnte man natürlich glauben und zu sagen, ja, wieso habt ihr nichts geändert? Ja, wir haben ja natürlich auch Gegenmaßnahmen vorgeschlagen. Nur die hat der Vorstand leider nicht angenommen, weil er vom Aufsichtsrat so einen Druck hatte, gleich mit Personalabbau zu beginnen.
Genau.
Und da kommen wir jetzt in ein System hinein, wenn du in einer Führungsstruktur bist, die fremdbestimmt ist und nicht eigenbestimmt ist, hast du natürlich ein Problem damit. Und die besten Menschen, die damit umgehen können, sind eigentlich Unternehmer, die ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Warum? Weil das hochintuitive Menschen sind. Weil um ein Unternehmen aufzubauen, du fängst nicht mit einer Strategie an. Du fängst mit einer Idee an, an die du glaubst, wo du dafür brennst. Und die Strategien und die Zahlen, die kommen erst
Und
später.
später dann, ja.
So, und deswegen haben diese Menschen höheren, sage ich jetzt mal, Anschlussfähigkeit an diese Methode als Menschen, die angestellte Führungskräfte in
Führungskräfte sind.
Konzernstrukturen sind.
Und die sozusagen in diesem trotzdem geschützten Rahmen sind, mit ganz trotzdem engen Vorgaben und die
Genau.
Freiheit, sich zu bewegen, dann auch eine andere ist, ne?
Ja, genau. Und ich war auch immer einer derjenigen, der die Budgetierungsprozesse nicht ernst genommen hat. Ich sage es auch ganz offen. Das ist die größte Verschwendung. Also ich bin Lean Management geprägt, ja, von Kind, also von Anfang an, als ich angefangen zu arbeiten. Also Kosten sparen ist für mich nicht das Thema, sondern Verschwendung reduzieren ist für mich das Thema. Und ich schaue gerne in Unternehmen rein, wo gibt es denn Verschwendungen? Ja, wenn ich keine Einkaufsstrategie habe und keine Warengruppenstruktur im Einkauf, das ist Verschwendung. Genauso, wenn ich kein Continuous Improvement in der Produktion habe und ungeplante Stillstände habe, habe ich Verschwendung. Genauso, wenn ich sehe, dass ich Mitarbeiter nicht nach ihrem Potenzial einsetze und sie nicht entfalten lasse, das ist Verschwendung. Und genauso ist es Verschwendung, wenn ich im August beginne, September, Oktober Zahlen irgendwo in Excel-Sheet reinzuschreiben, danach in unzähligen Meetings diese Zahlen zu verteidigen, um dann eh zu wissen, dass die Zahl, die ich reingeschrieben habe, falsch ist, weil die Realität schaut sowieso ganz anders aus.
Dass man das ja schon vorher wusste, ne, in der Regel.
Genau, dann sage ich, ja, mir ist das ehrlich gesagt egal, weil ich gebe ein Beispiel, da habe ich zum Beispiel ein Budget für, ich sage es jetzt mal, Berater, ja. Okay, da habe ich mal wenig reingegeben, aber dann habe ich halt jemanden gebraucht und habe ich gesagt, welche Effekte bringst du mir? So, und die Effekte sind, ich kann die Materialkosten sparen. Gut. Das heißt, Materialkosten habe ich jetzt im Budget. Wenn das dann runterkommt, habe ich halt auf der anderen Seite höhere Ausgaben für Beratung, aber unterm Strich bin ich besser. Und so habe ich das dann argumentiert. Und natürlich, wenn man so argumentiert, muss man es auch liefern. Das heißt, das Liefern ist natürlich ganz, ganz wesentlich. Und da bin ich auch immer der Umsetzungsspezialist gewesen. Ich habe immer alles umgesetzt, was ich gesagt habe. Also das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und dementsprechend waren für mich Budgets einfach irrelevant. Sage ich jetzt ganz offen, weil es einfach nur Zeitverschwendung ist.
Das heißt, Human Intelligence heißt für dich Die Intuition nutzen und auch mit Hilfe der Aufstellungsarbeit auch das Informationsfeld, die morphischen Felder, aus denen man ja diese Information dann auch bekommt. Das ist ja nicht nur rein die eigene Wahrnehmung, wir docken da ja an etwas Größeres, würde ich jetzt einmal sagen, wo diese Informationen auch schon abgelegt sind. Auch dazu gibt es ja auch viele Untersuchungen, Studien und gescheite Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Und du nennst das Human Intelligence. Jetzt gibt es ja sozusagen den Counterpart dazu, der immer mehr in unser Leben dringt. Das ist die künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence. Jetzt kommst du mit dem Thema menschliche Intelligenz, die, wie ich auch finde, sehr wichtig ist, vor allem, dass wir sie uns erhalten und bewahren und vielleicht sogar noch besser nutzen, als wir sie in den letzten Jahrzehnten genutzt haben, auf einer anderen Art und Weise. Jetzt gibt es aber auch noch das Thema künstliche Intelligenz. Gibt es da ein Zusammenspiel? Wie kann man sich das vorstellen? Weil da gibt es ja viele Ängste von Menschen draußen, dass die künstliche Intelligenz uns abschaffen wird quasi. Also Arbeit sowieso völlig revolutionieren und verändern wird, aber auch und unsere geistige Leistung abschaffen wird. Man sieht das jetzt eh schon bei den einen oder anderen, die nichts mehr selber schreiben, alles von der KI schreiben lassen, um nur so ein Beispiel zu bringen. Oder auch Bilder nicht mehr suchen irgendwo im Netz, in irgendwelchen Fotogalerien oder selber schießen, sondern sich von der KI etwas kreieren lassen. Wie siehst du aus der Beschäftigung mit der menschlichen Intelligenz und der künstlichen Intelligenz, weil ich weiß, du beschäftigst dich auch damit, wie siehst du da dieses Zusammenspiel?
Ist mal die Frage, was bedeutet für mich menschliche Intelligenz? Und für mich, und das habe ich im Buch so beschrieben, ist die menschliche Intelligenz die Kombination der rational-logischen. Das, was wir unter IQ oftmals verstehen, ein hoher IQ und die Leute sind super intelligent, ist nur ein Teil. Mit der empathischen Intelligenz, das heißt, wie kann ich mit Menschen und anderen Lebewesen umgehen? Auch mit Tieren. Also man merkt ja, ist ein Mensch empathisch oder nicht, speziell bei Hunden oder bei Katzen oder bei Pferden. Und dann natürlich die intuitive Intelligenz. Also das sind diese drei Intelligenzen, die wir haben. Jeder Mensch hat das von Geburt an. Ja, die intuitive Intelligenz, diese spontanen Geistesblitze. Auf einmal habe ich eine Idee und ich weiß nicht, woher die kommt.
Ja, die kommt genau.
Meistens an Orten, wo man jetzt dann nichts hat zum Niederschreiben. Und wenn man das nicht sofort niederschreibt, ist schon wieder vorbei. Also die kommt und geht. Ja, so. Und das Rational-Logische ist ja A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat, Satz von Pythagoras. Und das Empathische ist, versetze mich in die Lage, wie geht's dir jetzt, Karin? Und irgendwie spüre ich mit den Spiegelneuronen, mit meinem Herzen, wie geht's dem anderen Menschen? Das ist für mich menschliche Intelligenz. Jetzt komme ich wieder aus dem Lean Management. Die meisten Menschen verwenden nur eine von den dreien, nämlich die Rational-Logische.
Das ist zumindest die sehr gängig ist heutzutage und vor allem im Geschäftsleben, ne, würde ich sagen.
Genau, vor allem im Geschäftsleben rational-logische, nur es ist eine von drei. Das heißt, wir haben im Prinzip nur ein Drittel unserer Kapazität ausgenutzt von Informationsfindung, Entscheidungsfindung und Umsetzungsgabe. So, und die künstliche Intelligenz ist ja nichts anderes, als ich automatisiere die rational-logische Intelligenz. Sie rechnet. Also rational-Logik heißt, ich mache eine Logik, eine Struktur und ich rechne. Und genau das macht künstliche Intelligenz. Wo wir Menschen einen Engpass haben, ist die künstliche Intelligenz viel, viel schneller und wird immer schneller. Deswegen sage ich, künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine Engpassintelligenz. Aus ihr entsteht nichts Neues. Die kann nur Daten aus der Vergangenheit und aus der Gegenwart miteinander verknüpfen, vielleicht da etwas Neues entstehen lassen, aber zukunftsorientiert, das, was Unternehmer so richtig ausmacht, ich spüre etwas, ich habe da eine Idee und jetzt bin ich so begeistert davon. Ja, und ich nehme jetzt die Menschen mit auf die Reise und gemeinsam habe ich jetzt mit dir, Karin, unternehme ich jetzt etwas. Und wenn wir beide das unternehmen, 1 plus 1 ist 5, ja, und nicht 2 oder 3. Das ist das, was der Mensch kann. So, und jetzt kommt die künstliche Intelligenz der jene Menschen, die sich ihr Sein darauf reduzieren, dass sie rational logisch sind, die halten nichts von Empathie und schon gar nichts von Intuition. Das ist ein Eros-Esoterik-schwacher, esoterisches Geschichtel, das braucht man nicht, ja. Gibt es ja viele.
Immer noch, ja.
Also diejenigen, die eigene Existenz alleine nur auf die Rationalität zurückführen, die werden ein Problem haben.
Das
Weil die künstliche Intelligenz ist viel schneller. Und dann werden diese Menschen immer mehr zu Maschinen und diese Menschen sind auch ersetzbar. Ein CEO, der nur rein rational logisch denkt, wird von künstlicher Intelligenz ersetzbar sein. Ja, ist so. Den brauche ich ja dann nicht. Ja, ich brauche keine Urteilskraft mehr. Ich brauche ja nur Entscheidungen oder Auswählen von Szenarien. Das kann jedes Volksschulkind. Das habe ich immer dann erlebt in den Großkonzernen. Machen wir Business-Szenarien. Business-Szenario 1 bis 200. Und dann ist die Übung, wähle jenes Szenario, wo das EBIT oder der Return am höchsten ist. Ah, Szenario 89. Ja, dann machen wir das. Also wenn wir so arbeiten, und so arbeiten leider viele Unternehmen, dann wird die künstliche Intelligenz natürlich ein Problem bringen. Und ich sage, das ist dann aber auch schon dumm, weil wenn ich jetzt sehe, dass diese künstliche Intelligenz mir Freiraum schafft, dass ich Zeit habe, wieder empathisch zu sein und Intuition zulasse, dann entsteht eine irrsinnige große Stärke, weil dann mache ich was aus meiner Kapazität. Verdreifache ich meine Kapazität. Nämlich, ich kann dann wieder Empathie und Intuition zulassen und nicht nur die rationale Logik. Und da gebe ich jetzt ein Beispiel. Ich habe irgendeine Idee, die mir so in den Kopf kommt im Unternehmen. Ja, so, keine Ahnung, ich möchte gerne die Instandhaltungsplanung verbessern in großen Unternehmen und würde gerne die Prioritäten setzen in den Instandhaltungsaufträgen, weil damit könnte ich ja dann eine Kategorisierung machen, was ist dringend, was ist weniger dringend. Und aufgrund dieser Kategorisierung könnte ich ja dann die Planung besser gestalten. So, jetzt gebe ich diese Idee der KI, genauso wie ich es gesagt habe. Die KI spuckt mir sofort aus, was ich, strukturiert mir das Ganze, sagt mir, was alles zu tun wäre, um genau dorthin zu kommen, welche Systeme man dann integrieren muss. Da kann man so ein bisschen sprechen und auf einmal hat man innerhalb kürzester Zeit einen Plan. Und das ist die Stärke der KI. Vorher musste ich mich mit Leuten zusammensetzen vielleicht und irgendwie mir das alles so anschauen und dann irgendwie selbst eine Struktur machen. Dann war die vielleicht nicht ganz richtig, nicht ganz logisch, nicht ganz durchgängig. Aber so kann ich jetzt diese Idee strukturiert runterbringen, ohne dass ich mir Sorgen machen muss um die Struktur und kann mich vielmehr darum kümmern, dass ich mit Menschen spreche, um sie mit abzuholen auf diese Reise der Idee, um sie dann gemeinsam umzusetzen. Und das ist die große Kraft der künstlichen Intelligenz, wenn man sie als Hilfsmittel dazu sieht, dass ich wieder mehr Zeit für Empathie und Intuition habe.
Dass sie uns sozusagen befreit von vielen Dingen, die sie sowieso besser kann als wir und wo wir sehr viel Zeit investieren und dass wir dann wirklich Zeit auch für Führungsarbeit gar nicht im klassischen Sinne, weil früher war das ja doch mehr Verwalten und Managen, aber im Menschen entwickeln, im Zuhören, im Verbindungen schaffen, in Beziehungen gestalten und Entscheidungen auf einer anderen Ebene, dass wir das dafür haben. Das heißt, wenn man das dann so subsumiert, dann höre ich da heraus, dass eine der Kern Zukunftskompetenzen für Führungskräfte sein wird, sich mit Emotionen, ihren Emotionen, ihrer Wahrnehmungsfähigkeit, auch ihrer Offenheit, dem Zuhören. Gibt ja das eine schöne Methode, die heißt Deep Listening zum Beispiel, ja, also wirklich auch zu spüren, was man hört, mit solchen Dingen zu beschäftigen.
Absolut, mit Freundlichkeit, mit dem ganz normalen, respektvollen Umgang zwischen Menschen und der Idee im Kopf zu haben, ich möchte dich erfolgreich machen. Weil wenn du erfolgreich bist, bin ich auch erfolgreich. Also in dieser Art und Weise, weil was wollen Menschen letzten Endes im Berufsleben? Sie wollen erfreich sein und
Die wollen
Misserfolg
Spaß haben.
vermeiden.
Ja, und die wollen Spaß haben, ne? Also wir wollen
Genau,
irgendwie
und
alle
dabei Freude.
Freude haben. Ja.
Und jetzt, gestern war ich bei einer Veranstaltung in Wien, da ging es um Agentic AI, das ist ja der nächste Level. Und da hat einer gesagt, ein Mensch, der eine gute Führungskraft ist, kann auch Agentic AI gut verwenden.
Erklärst du vielleicht kurz, was Agentic AI ist für die, die das
Ja,
nicht
also
kennen?
wir haben ja im Jahr 20, wann war das, 21, ist ja ChatGPT gekommen und hat ja alles revolutioniert, wo man dann irgendwelche Prompts gibt und Fragen stellt und dann kommen irgendwelche Antworten. Dann ist ja daraus die Generic AI gekommen, wo man einfach allgemeine Fragestellungen gemacht hat und dann hat man ein Buddy sozusagen, wo man ein bisschen kommuniziert hat über Prompts und dann sind halt, man stellt eine Frage, es kommt eine Antwort. Diese Art und
Chatten
Weise.
mit denen und so, ne? Ja.
Ja, also das Typische, ich frage mal ChatGPT und schaue, was der sagt. Und Agents sind jetzt eigene, ich sage es jetzt mal, Persönlichkeiten fast schon, die eigenständige Arbeiten erledigen. Also die geben nicht nur Antworten, sondern sie tun auch etwas. Zum Beispiel erstelle mir einen Marketingplan und erstelle einen Post und poste den. Oder ich möchte gerne nach München fahren, ich brauche Zugtickets und ein Hotel. Bitte such mir die beste Verbindung raus. Ich möchte um 13 Uhr dort sein und buche gleich den Zug und das Hotel. Und meine Veranstaltung ist dort und dort und ich will nicht weit gehen, weil wenn das Wetter schlecht ist und ich will ein 3- oder 4-Stern-Hotel mindestens, also haben, also mindestens 3 Sterne, sondern hat man da den Agent. Er schaut sich dann alles an und wenn man die Freigaben gegeben hat, macht er das dann auch alles und am Ende bekommst du das Ticket und die Reiseplanung.
Das heißt, er kann dann auch auf dein Bankkonto zugreifen, auf deine Zahlungsmodalitäten, weil sonst
Wenn
kann
du
er,
es zulässt,
ja, muss
ja,
zulassen, ja.
musst du es halt zulassen. Oder zum Beispiel strukturiere mir meine Belege, Buchhaltungsbelege oder mach mir eine Ordnerstruktur, sodass mein Desktop aufgeräumt ist. Solche Geschichten, ja, also das jetzt mal auf der einfachen Art und Weise. Oder analysiere mit diesem Datensatz und nach ABC, XYZ zum Beispiel und kategorisiere mir das und sage mir, bei welchen Hauptlieferanten, also wenn ich jetzt im Einkauf bin zum Beispiel, habe ich das größte Einkaufsvolumen und solche Geschichten. Also wirklich konkrete Aufgaben, die man so täglich hat, können die machen. Und das ist Agentic AI. Und natürlich muss man jetzt diese Agents bitten, dass sie das machen. Und eine Führungskraft, die freundlich ist und gut führen kann mit Menschen, ist erfolgreicher mit Agents, interessanterweise.
Aha, also
Also da
gibt
geht
es
es
schon
nicht,
Untersuchungen dazu?
da gibt es schon Untersuchungen dazu, weil mittlerweile die Agents an sich, die in der Art und Weise, wie man mit ihnen kommuniziert, werden sie trainiert.
Das heißt, sie liefern bessere Ergebnisse, wenn man respektvoll, freundlich, zuvorkommend umgeht mit ihnen,
Absolut.
wie es bei den Menschen auch ist, ne?
Ja. Und da gibt es tatsächlich jetzt schon Studien und Ergebnisse dazu. Und ich sage es jetzt mal ganz provokant, wenn ich ein Arschloch bin, ja, dann wird der Agent auch ein Arschloch und wird nicht gescheit arbeiten. Und jetzt ist das Spannende, weil die Leute, die jetzt Agentic AI einführen, also die Spezialisten, und gestern hatte ich das Privileg, einen Deutschen kennenzulernen, der sogar Google berät in Amerika, der hat gemeint, Führung ist die absolut wichtigste. Oder das absolut wichtigste Skill, die, ja, für die Zukunft nicht nur mit Menschen, sondern auch für Agents.
Weil es um diese
Also,
Verbindung geht. Also in Zukunft
weil
hast
es,
du nicht mehr nur menschliche Teams, sondern du hast halt deine Agents auch dabei.
genau. Und das ist jetzt total spannend, diese Aussage. Also, Führungskompetenzen ist das wichtigste Kriterium in der Zukunft, um mit Agentic AI gut umgehen zu können.
Und wir reden da, wenn du sagst, Führungskompetenzen von dem, was sehr lange als Soft Skills bezeichnet wurde und so auch lange so ein bisschen am Nebengleis war, als nice to have. Und wenn ich dir so zuhöre, dann sagst du jetzt, das ist kein nice to have mehr, das ist jetzt
Das ist ein
sozusagen
Must-Have.
erfolgsentscheidend, ja.
Das ist erfolgsentscheidend. Und das hat mich, und ich habe ja selber jetzt schon die letzten 4 Monate mit Agents gearbeitet und habe es auch gemerkt, weil also man kann mit denen kommunizieren über E-Mail oder es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich mache das halt gerne über E-Mail und dann schreibe ich halt E-Mails und dann schreibe ich lieber so und so, ja. Wie geht es dir heute? Ich habe folgendes Problem. Kannst du mir bitte dabei helfen? Und das Lustige ist ja jetzt, dieser Agent wird noch von anderen Leuten verwendet. Und je freundlicher ich bin, desto mehr arbeitet er mit mir zusammen, weil der dann auch priorisiert.
Bereite deine Aufgaben vor, oder wie?
Ja, und das war total faszinierend. Und irgendwann mal kontaktiert er mich ganz von sich aus, ohne dass ich irgendwas gefragt habe. Du Marco, wir hatten jetzt in unserer Crowd, weil der managt eine ganze Crowd. Wir hatten da dieses und jenes Problem und wir haben den Input, den du uns vor einem Monat gegeben hast, mal angeschaut. Und haben uns überlegt, ob wir diesen Input verwenden können, um das Problem zu lösen. Dann haben wir das gemacht und tatsächlich ist die Lösung gekommen. Wir danken dir vielmals, dass du uns diesen Input gegeben hast.
Das heißt, die haben gelernt von deinen Inputs.
Ja, und
Ja.
dann hat er sich aktiv bei mir bedankt und ich dachte, hey, cool.
Unglaublich. Ja,
Ja,
ja.
und so entsteht dann sozusagen ein
Die Interaktion.
Verständnis, wie wir sind. Und wenn ich dann sage, bitte mach mir eine Homepage für dieses und jenes, dann weiß der ganz genau, was für ein Typ ich bin und wie ich das mache und was mir gefallen wird. Und weißt du, das ist dann so eine Art wie, da passt die Chemie, ja. Und dann
Ja.
kommt dann, und das ist sowas von absurd, wenn man sich das mal überlegt. Jetzt reden wir über das absurde Systemaufstellung. Und jetzt das nächste Absurde ist, dass die künstliche Intelligenz anfängt, gewisse empathische Züge zu zeigen, wobei die nicht Empathie haben kann, das ist ganz klar. Aber zumindestens, so wie du in den Wald hineinrufst, so kommt es auch hinaus. Dieses
Naja, sie wird auch
Sprichwort gilt auch
trainiert, nicht?
dort.
Und das ist halt dann wieder das Training. Das heißt, Die lernt halt auch, wie man mit ihr umgeht. So werden dann die Ergebnisse. Ne? Also das, denke ich, kann man sich so vorstellen. Ja.
Genau, und das
Ja.
ist total spannend. Also für mich, Human Intelligence ist auch, wie kann ich Agentic AI sinnstiftend für mich anwenden, damit ich wieder mehr Zeit habe, etwas Neues zu kreieren. Weil das, was wir heute als größtes Problem haben aus meiner Sicht, ist genau dieses im Lean Management Sprache gesprochen. Da gibt es dieses Akronym Tim Woods, wo man die 8 Arten der Verschwendungen hat. Und das S ganz hinten steht für Underutilized Skills. Das heißt People, Menschen, die nicht in ihrer Fähigkeit voll aufblühen können und dürfen. Und wir haben aus meiner Sicht leider eine Situation in vielen Unternehmen, wo wir Strukturen, Prozesse, Systeme haben, wo die Menschen so eingeengt sind, dass sie gar keine neuen Ideen haben dürfen. Ja, und wenn wir aber es schaffen, diese Strukturen, Prozesse, Systeme, Bürokratie über Agentic AI besser abzubilden, dann schaffen wir wieder Freiraum für die Menschen, sich entfalten zu dürfen. Dann entstehen neue Ideen und durch diese neuen Ideen wieder neue Geschäftsmöglichkeiten.
Was hast du denn durch die Zusammenarbeit mit der KI über dich selber gelernt?
Boah, also die KI kann ja relativ brutal auf die blinden Flecken zukommen.
Ja, das denke ich mir. Deswegen
Ja, also
interessiert
du, ich habe selber mal dann so ein Profil gemacht, habe ich gesagt, jetzt kennst du mich, wie würdest du mich einschätzen? Ja, und dann sind so die Einschätzungen gekommen und ich dachte, wow, ja, also. Das Thema, man lernt auch über von sich, also wie gesagt, du gibst ja das rein, so wie du bist, dann kommt das wieder zurück und dann merkst du auch, wenn du geduldig bist, bekommst du bessere Leistung, wenn du ungeduldig bist, ja, dann schaltet mal der Agent ab und sagt nichts. Das heißt, was ich gelernt habe dann auch, ist eine gewisse Geduld, zu lernen und nicht mehr so ungeduldig zu sein und auch Fehler zuzulassen bei den Agents. Weil wenn man glaubt, die sind fehlerfrei, natürlich sind sie nicht fehlerfrei, aber diese erhöhte Fehlertoleranz zu haben,
zu haben.
ist auch ein wesentlicher Punkt. Also das habe ich gelernt.
Interessant. Du, und welche Entscheidung würdest du der KI heute niemals völlig überlassen? Gibt es da was, wo du sagst, nö, das mache ich selber?
Ja, klar. Also alle Entscheidungen, die in die Zukunft gerichtet sind, würde ich nie der KI überlassen. Ich würde die KI vorbereiten lassen. Aber Entscheidungen, die, ob es jetzt im Unternehmen, wie führe ich das Unternehmen, welche Strategien habe ich, wie möchte ich die Märkte entwickeln, welche neuen Produkte habe ich, da würde ich nie die KI entscheiden lassen. Und wie gesagt, da kommt nämlich wieder das Intuitive, aber so einfache Auswahlgeschichten, ja. Ich habe 3 Routen, ich fahre jetzt nach Paris, ich habe 3 Möglichkeiten, welche ist die beste, ja. Das würde ich die KI machen lassen. Aber niemals existenzielle Themen, die Unternehmen betreffen, die Menschen betreffen und auch niemals Beurteilungen über Menschen. Also, dass man jetzt hergeht im HR-Bereich, Lebensläufe screent mit KI und dann schaut, ist der Fit da, und dann vielleicht sogar Bewerbungsgespräche hat, das analysieren lässt über KI, um dann herauszufinden, wie der Mensch ist, das ist der falsche Weg. Also, wenn man das macht, die Unternehmen, die das machen, meine Prophezeiung ist, werden schneller scheitern, weil das Wesen der Zusammenarbeit ist, einfach die Zusammenarbeit zu spüren.
Wenn eine Führungskraft nach einem Termin mit dir nur eine Sache anders machen sollte, was wäre denn das? Was sollte sie sich mitnehmen aus dem Termin mit dir? Etwas
Ohne
anderes?
Bewertung zuzuhören.
Ohne, ja, das ist eine schwere Übung, ja, für die meisten von uns, ja. Okay. Ja, ich hätte noch jede Menge Fragen an dich. Ich habe jetzt ein bisschen auf die Uhr geschaut. Wir sind jetzt dann schon eigentlich am Ende der Zeit angekommen. Ich möchte trotzdem noch abschließend eine Frage stellen, die ich auch jedem und jeder meiner Gäste stelle. Und diese Frage ist deine 3 Tipps für Führungskräfte, die in Zukunft so richtig erfolgreich sein wollen. Vielleicht noch einmal so in a nutshell zusammengefasst.
Gerne. Mach den anderen erfolgreich, dann bist du selber erfolgreich. Das ist Nummer 1. Nummer 2, nutz die Gespräche, die du hast mit deinen Mitarbeitern, dafür zu fragen, wie es den Menschen geht und wie du ihn unterstützen kannst, damit der Mensch seine Ziele und Träume verwirklichen kann. Und Nummer 3, sei einfach offen für das, was dabei entsteht und kommt und beurteile nicht. Das sind so meine 3 Tipps.
Tipps.
Ratschlag wollte ich jetzt nicht sagen, weil das tut weh.
Das tut immer weh, genau. Nein, es sind Empfehlungen und kann
Ja,
ja jeder für
genau.
sich selbst überlegen. Ja, lieber Marco, vielen Dank. Es war super spannend. Ich habe noch jede Menge andere Fragen. Vielleicht machen wir noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt eine Folge. Ich denke, es wird weiterhin spannend bleiben bei dir, auch bei den Entwicklungen, nicht nur bei dir, sondern auch in unserer Welt. Ich denke, da wird uns der Gesprächsstoff nicht ausgehen. In diesem Sinne mal danke für die heutige Folge und ja, alles Gute für deine Aufstellungsarbeit.
Vielen lieben Dank, da Karin, für die Einladung und ich wünsche dir auch alles Liebe und Gute und viel Erfolg für deinen Podcast weiterhin.
Danke.
Herzlichen Glückwunsch dafür, dass du ein empfohlener Podcast
Ja,
bist.
Wahnsinn. Habe mich
Und das
auch
freut mich besonders. Alles Liebe dabei.
Danke.
Und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch alles Gute und weiterhin viel Erfolg und auf eine positive Zukunft, die wir gemeinsam gestalten.
Und den Link zu deiner Webseite und zu deinem Buch, den gibt es natürlich in den Shownotes. Stelle ich alles hinein, sodass alle, die interessiert sind, sich das anschauen können näher. Ja, gut, dann danke dir und bis bald.
Danke, bis bald, Karin. Tschüss.
Ja, und wenn du persönlichen Fähigkeiten oder deine Führungsskills auf die Zukunft ausrichten möchtest, dann stehe ich dir sehr gerne zur Verfügung. Egal ob in persönlichen Coachings oder Workshops mit Human Design oder in Leadership-Programmen für deine Organisation. Lass uns einfach mal reden, was du brauchst. Ja, und mehr dazu findest du auf meiner Webseite www.karin-weigel.at. www.weigel.at